Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Verfolgt, verhöhnt, verboten und vertrieben. Doch sie bleibt. Zumindest per Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Kneißl, zu einer weiteren Folge Funkwellen aus dem Exil. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass Sie es so schnell und irgendwie dazwischen schieben konnten. Sie haben heute sehr viel zu tun im Exil. Sie müssen gerade einziehen.
Wieder mal
müssen,
übersiedeln.
Ja, übersiedeln. Aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie es immer schaffen, trotzdem die Termine einzuhalten. Und ja, für Sie sind das immer Gründe, keine Hindernisse. Wir sprechen heute über COP27. Es ist ja schon so einiges passiert. Seit einer Woche sind sie zu Gange. Die 27. Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten mit Vertretungen aus 200 Ländern. Präsident Sami Shoukry sagte gestern, also er sah jetzt nicht unbedingt in wichtigen Fragen keine Fortschritte. Die Länder bräuchten mehr Zeit, unter anderem bei der Diskussion um die weitere Verringerung der Emissionen. Am Donnerstag, übermorgen, soll das Ganze dann zusammengefasst und vorgestellt werden. Ich zitiere mal den Präsidenten, er sagte, die Zeit ist nicht auf unserer Seite und die Welt blickt auf uns. Lassen Sie uns an die Arbeit gehen, damit das Ganze weitergeht. Ich frage mich jetzt dabei, was haben Sie jetzt hier eine Woche lang gemacht?
Also Arbeit, es geht um die ominöse Implementierung, Umsetzung des UNO-Klimaschutzabkommens aus dem Jahr 2015, das in Paris ausverhandelt wurde. Und es war ein sehr steiniger Weg bis dorthin, um das vielleicht unseren Zuhörern ein wenig eine Struktur zu geben, was da in Ägypten passiert. Die Abkürzung für diese Klimakonferenz lautet COP27. Das steht für das 27. Vertragstreffen. Das heißt, alle Vertragsstaaten dieses Klimaschutzabkommens treffen sich regelmäßig, um eben dieses, was von Außenminister Shoukry als "Lassen Sie uns an die Arbeit gehen" bezeichnet wurde, zu implementieren. Es geht um die ominösen 1-2 Grad Kürzung, es geht um Dekarbonisierung, es geht um die Konkretisierung also dieser Klimaschutzziele. Wenn wir uns kurz zurückversetzen ins Vorjahr 2021, Glasgow war ein großes Spektakel mit demselben Thema, es war COP26, aber unter völlig anderen Vorzeichen. Also es ging damals...
Inwiefern?
Naja, weil wir hatten im Herbst 2021 in gewisser Weise andere Sorgen. Wir hatten bereits eine Energiepreisspirale auf allen Energiemärkten. Egal, ob das jetzt der Erdölmarkt war, der Erdgasmarkt, auch der Strommarkt war im Sommer, Herbst 2021 bereits stark nach oben gegangen. Aber dennoch war in Glasgow im Vorjahr in gewisser Weise diese Stimmung, lasst uns mal die Dekarbonisierung machen. Diese Dekarbonisierung im Sinne von, es soll nur mehr CO2-neutrale, also emissionsfreie Mobilität in Industrie geben und so weiter, was ehrlich gesagt, soweit ich das aus Gesprächen mit Ingenieuren, Physikern und so weiter verstanden habe, nicht geht. Ja, sie können Emissionen kürzen, sie können Emissionen minimalisieren, aber sie können Emissionen nicht auf völlig null hinunterschrauben. Also das ist physikalisch, das ist so der Grundtenor vieler Physiker nicht möglich, den teile ich. Aber es war damals noch dieses ganz große Ziel, Kohle muss ganz raus aus dem Energiemix und andere Bereiche eben verbessern, wo es geht. Nun haben wir ein Jahr später die Situation, dass aufgrund von den bekannten Sanktionen das Angebot von Erdöl, Erdgas, aber auch Kohle künstlich verknappt wurde. Und wie wir es ja auch in Deutschland sehen, es werden Kohlekraftwerke allenorts wieder entmottet. Und es steht im Moment wirklich nicht im Vordergrund, die CO2-Kürzung steht im Vordergrund, wie kann man leistbare Energie der Industrie und der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Das heißt, die COP27-Konferenz steht unter keinem guten Stern. Sie geht fast unter, denn Sie sehen es wahrscheinlich als Nachrichtenmensch ja auch. Gut, man hat am ersten Tag die eine oder andere Eröffnungsrede übertragen. Aber es ist nicht die, sagen wir mal, die Leidenschaft der Öffentlichkeit an dem ganzen Thema so dran, wie sie meines Erachtens schon im Vorjahr noch da war.
Aber um sich das jetzt irgendwie ein bisschen vorzustellen, Sie waren ja schon mal dabei, wenn ich mich nicht irre, als Außenministerin.
Ja, ich war bei einer dieser ich habe Kopenhagen ein bisschen aus der Nähe erlebt. Ich war nicht direkt in Kopenhagen, aber ich habe damals sehr vorüber geschrieben, aber ich habe einige dieser Klimaschutzkonferenzen aus der Nähe erlebt. Und die allererste große Klimaschutzkonferenz war in Rio de Janeiro, Brasilien, 1992, 1993, da hat dieses Thema erstmals auf eben UNO-Ebene die ersten rechtlichen Verankerungen erlebt. Und die Pariser Konvention von 2015 ist der Vertrag, den es umzusetzen gilt.
Ganz kurz, Frau Kneise, wie kann man sich das so vorstellen? Sitzt da Delegationen, Ministerien, die streiten sich, die schreiben etwas auf, die übersetzen sich etwas. Wie kann man sich diese Stimmung dort vorstellen? Ist sie eher aggressiv, ist sie eher harmonisch, professionell, seriös? Ist es eher so parlamentarisch von der Atmosphäre her? Wie würden Sie die Atmosphäre dort beschreiben? Vor allem jetzt. Mit den neuen Problemen.
Ja, also die Atmosphäre ist, die konstante Atmosphäre ist ein großer Nord-Süd-Graben. Das war ganz stark spürbar 2009 in Kopenhagen und das wird wahrscheinlich jetzt auch in Sharm el-Sheikh in Ägypten spürbar sein. Und ich glaube diesmal zugunsten der südlichen Seite dieses Grabens, weil wir in den letzten Jahren doch eine gewisse moralische Vorgabe des Nordens erlebten, der dem Süden erklären will, gerade auch über eine Klimaschutzpolitik, wo es lang geht, wie wenig Emissionen. Und es sollte doch bitte nicht jeder auch einen Kühlschrank haben auf dieser Welt, weil das alles ist sozusagen schädlich fürs Klima. Und der Süden, wenn man das so will, es gibt jetzt diesen neuen Begriff des globalen Südens, Global South, der hat verschiedene stärkere Staaten, die diesen Süden repräsentieren. Dazu gehören Staaten wie Indien, China, aber auch Äthiopien hat sich immer wieder bei diesen Konferenzen über seine diplomatischen Maßnahmen stark gemacht, Sprecher des Südens. Und nachdem diese 27. Vertragskonferenz jetzt in gewisser Weise auch auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet und Ägypten immer auch ein Fürsprecher oder sich gesehen hat als ein Vertreter Afrikas, glaube ich, dass bei dieser Konferenz die Themen, die, wenn man sich in die Schuhe versetzt, eines Staates, der eben andere Probleme hat vorrangig, wo es geht, wie kann ich meine Bevölkerung versorgen, wie komme ich zu halbwegs leistbarer Energie, sind zunehmend natürlich auch Themen für den Norden. Ja, das hat man vor 2-3 Jahren noch nicht so richtig erfasst gehabt. Aber die Stimmung ist eine dieses Nord-Süd-Grabens. Ja, und das wurde immer wieder unterschätzt. In meinen Augen ist das ein wesentlicher Punkt, der diese Konferenzen beherrscht. Und ein anderes Thema, weil Sie gefragt haben, wieso die Stimmung ist, es ist, diese Konferenzen sind es sind zu viele Köche dabei. Ja? Also wir haben auf der einen Ebene haben wir die Staatenvertreter, die eben über ihre Außenminister, Umweltminister nicht nur schöne Reden halten, sondern auch über ihre Delegationen sozusagen konkret das Normative bearbeiten müssen. Also was kann im Sinne eben dieser Implementierung jeder einzelne Staat leisten? Die EU versucht das in ihrer Gesamtheit. Aber wir haben tausende Nichtregierungsorganisationen. Wir haben tausende Experten aus dem akademischen Bereich. Wir haben bei dieser Konferenz eine ganz besonders hohe Zahl von Vertretern der Energiewirtschaft insgesamt. Ja, vielleicht auch ein kleines Element am Rande, das interessant ist. Einige Staaten, wie beispielsweise der Tschad, können sich keine eigene Regierungsdelegation leisten. Und der Vorstandschef von BP, Mr. Looney, bringt die Anliegen des Tschad vor. Also eines der größten Öl-, Gas-, Energiekonzerne. BP nennt sich ja Beyond Petroleum, nicht mehr British Petroleum. Und daher die Frage, wie kann man sich das vorstellen? Es sind in gewisser Weise Monsterkonferenzen, ja, mit, ich würde sagen, Zehntausenden Delegierten. Ich habe das in Kopenhagen ein bisschen näher beobachtet und das war einer der Gründe, warum Kopenhagen kläglich gescheitert ist 2009. Das hat man dann versucht in Paris 2015, war der große Erfolg vom damaligen Präsidenten Hollande, plus natürlich einem großen Team, die das auf die Beine gestellt haben, aber dass in Paris irgendetwas weitergegangen ist, das war nur möglich durch eine ganz, ganz starke Straffung der Agenda und der Teilnehmerlisten.
Ja, ja. Frau Kneißl, Sie sind Energieexperten, Analytikerin. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen Klimakonferenz hier machen. Jetzt mal ein Beispiel. 2021 konnte Deutschland erst 4,7% des Energiebedarfs aus Wind, 2,6% aus Sonne decken. 12,4% kamen sogar aus anderen erneuerbaren Energien wie Biomasse und Wasserkraft. Und dafür hat man in Deutschland 30 Jahre lang gefördert, ausgebaut, getan und gemacht. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, finde ich die Agenda 2030 wiederum etwas realitätsfern, wissen Sie, weil selbst wenn es uns gelingen würde, bis 2030 den Anteil von Windenergie zu verdoppeln und den von Photovoltaik zum Beispiel auf das Fünffache zu steigern, dann würde sich eine Energielücke von 13,6% auftun. Das Ganze scheint mir irgendwie nicht machbar zu sein. Was machen wir eigentlich hier in Deutschland? Werden wir unsere Ziele erreichen mit diesen Schritten?
Die Grundantwort über meiner Beobachtung mindestens 25 Jahre war folgende. Wir brauchen Brückentechnologien, wir brauchen Brückenenergie. Das heißt, ja, wir wollen weniger CO2 aus Kohle, aus Erdöl, wie auch immer, für die Stromproduktion beispielsweise nützen und daher das relativ saubere Erdgas verwenden. Also Erdgas wurde sozusagen immer auch vermarktet als die relativ saubere Brückentechnologie, bis dann Wasserstoff, Erneuerbare, wie auch immer, zuverlässiger arbeiten können. Und die deutsche Energiewende, die jetzt auch schon wieder 11 Jahre her ist, hat ein großes Manko, dass man nämlich alles darauf gesetzt hat, Energie zu erzeugen, aber die Energieübertragung, sprich die Netze, völlig vernachlässigt hat. Und ohne Netz geht es nun mal nicht. Ja? Also es war 2011 die Rede von 3000 Kilometer Stromautobahnen, die sozusagen parallel quer von Norden nach Süden durch Deutschland gegangen wären. Ich glaube, davon sind maximal 200 Kilometer bislang gebaut worden. Es war die Rede damals noch unter Staatskanzler Altmaier, aber dann Kanzleramtsminister Altmaier, circa 1 Billion Euro in den Ausbau der deutschen Stromnetze zu investieren. Das ist es, ja. Also die von Ihnen beschriebenen Zahlen sind ein Teil, aber da geht es wirklich jetzt nur um die Energieerzeugung. Das wesentliche Momentum ist ja die Energieübertragung.
Sie haben ja auch über paradoxe Dinge gesprochen, auch in Ihrem Artikel für RT.de über COP27. Sie haben über den Import von Fracking-Gas zum Beispiel jetzt gesprochen, dessen Produktion und Transport ein Vielfaches mehr an Emissionen, ob CO2 oder andere Gase, ich zitiere gerade aus Ihrem Artikel, verursacht als der Import von Erdgas via Pipeline. Ist das so ein ideologisches Problem, Frau Kneißl, weshalb wir Fracking-Gas gerade importieren und nicht unbedingt logischer denken?
Deutschland und viele EU-Staaten importieren schon längere Zeit Flüssiggas. Ja? Also das Gas wird ändert den Aggregatzustand, wird beispielsweise an der nordamerikanischen Küste verflüssigt und wird dann wieder regasifiziert an einem Terminal innerhalb der Europäischen Union. Und die Tatsache, dass man jetzt stärker auf diese LNG-Importe, egal ob sie jetzt aus Nordamerika oder aus dem Golf kommen sollen, setzt, hat mit dem Wunsch zu tun, eben von den Pipeline-Lieferungen russischen Erdgases unabhängig zu werden. Ja. Wir kennen die ganze Sanktionsproblematik, die uns seit März dieses Jahres beschäftigt. Und ja, wenn Sie so wollen, ist das ein ideologischer Hintergrund. Es ist jedenfalls eine hausgemachte Verknappung des Erdgasmarktes da.
Wenn ich ein weiteres Zitat aus Ihrem Artikel erwähnen darf. Zentral ist neuerlich die Frage, um wie viel Grad die Klimaerwärmung mit welchen Mitteln einzudämmen ist. Hierbei geht es um Dekarbonisierung, das haben Sie vorhin erwähnt, also die massive Kürzung von Kohlenstoffdioxidausstoß. Die Energieindustrie hat ihren Part gut vorangebracht, haben Sie erwähnt. Sämtliche Ölfirmen setzen bereits intensiv Pläne für das Carbonmanagement um. Kann man diese Umstellung optimistisch betrachten? Ich kann mir nämlich schwer vorstellen, dass es damit nun getan ist. Die Realität sieht immerhin anders aus. Reichen diese Umstellungen aus eigentlich?
Vielleicht um unseren Zuhörern etwas anschaulicher zu machen, weil es bringt, glaube ich, nicht sehr viel, diese Fachbegriffe und Prozentsätze herumzuwerfen. Ein Beispiel, das, glaube ich, sehr aussagekräftig ist, die Textilindustrie. Ja? Und es ist mittlerweile, sind die Leute in vielen Teilen der Welt daran gewöhnt oder haben sich daran gewöhnt, sehr günstig Kleider einzukaufen und sehr rasch ihre Kleider zu wechseln. Auch die Erzeugung eines T-Shirts, auch die Erzeugung von Turnschuhen ist nicht emissionsfrei. Und die Textilwirtschaft verbraucht insgesamt oder verursacht insgesamt mehr CO2-Ausstoß als die gesamte Schifffahrtsindustrie und Luftfahrt zusammen. Ja, ich glaube, das ist viel anschaulicher, als dass wir, wenn wir da jetzt weiter mit Prozent setzen, die Leute beschäftigen. Es bringt nichts. Schon gar nicht in einer Radiosendung, wenn man das nicht irgendwie visualisieren kann. Also,
das stimmt, das stimmt.
Wir haben sehr, sehr viele Wirtschaftszweige, die wichtige Arbeitgeber sind, die wichtig für die Volkswirtschaft des betreffenden Staates sind. Und die Frage ist, wie wollen Sie dort jetzt wirklich überall dieses Ziel der Dekarbonisierung voranbringen? Und ich bin jetzt nicht der Anwalt dieses ganzen Unterfangens. Das heißt, ich kann das jetzt auch nicht bis zu Ende rechtfertigen. Ich kann nur die Skepsis teilen, dass diese verkürzten Fristen, die man sich jetzt selbst auferlegt hat, die werden schwer einzuhalten sein.
Ja, ja. Das wäre nämlich jetzt wirklich meine letzte Frage und vor allem auch die wichtigste Frage. Jetzt einfach wirklich neu objektiv und realistisch betrachtet. Agenda 2030, das, was die Staaten vorhaben, die Ziele, die sie sich selbst gesetzt haben, haben Sie gerade erwähnt. Machbar oder nicht, Frau Kneißl?
Ich sehe es unter den aktuellen Umständen als nicht machbar. Vor allem, weil auf dem Weg dorthin auch sehr, sehr viel an bestehender Industrie kaputt gemacht wird, beziehungsweise aufgrund der schon bestehenden Strompreiskrise, die ja mitten unter uns ist, seit dem Sommer 2021, sehr, sehr viel an Wirtschaft zerstört wird und Haushalte in Schulden stürzt. Also da sind die Umsetzbarkeit, die Machbarkeit in diesen 8 oder 7 Jahren, die noch verbleiben, ist nicht gegeben, ist nicht realistisch.
Was würden Sie denn jetzt vorschlagen? Sagen wir mal, Sie halten jetzt eine Rede in dieser Klimakonferenz. Was würden Sie vorschlagen als Energieexperten und Außenministerin Österreichs? Sagen wir mal, Sie sind es noch und Sie haben jetzt die Möglichkeit, dort etwas zu bewegen. Was wäre Ihr Vorschlag?
Mein erster wichtigster Vorschlag ist, dass man innerhalb der Staaten, ja, die hier als Partner ihre Arbeit koordinieren müssen sie Hierarchien schaffen, Kompetenzen schaffen von Entscheidungsträgern, die wirklich auch Entscheidungen treffen und umsetzen können. Gerade in einem Föderalstaat wie Deutschland, wo jedes Bundesland plus jeder Energieversorger sich eigentlich im Weg steht, ja, und wo es keine durchstrukturierte Hierarchie gibt. Ja. Sie haben einige Staaten dieser Welt, wo sie Energiepolitik als solche formulieren und auch umsetzen können, weil es eine entsprechende administrative Hierarchie gibt. Ja. Die haben wir nicht in Deutschland und die haben wir auch in vielen anderen Staaten nicht, weil das ist immer ein Zusammenwirken von Energiekonzernen, von eben unterschiedlichen Hoheitsträgern, ob jetzt eine Bundesebene oder eine Landesebene. Das heißt, damit wirklich so etwas umsetzbar ist, brauchen Sie auch Verwaltungseinheiten, die das machen können. Und die existieren in vielen Staaten nicht und vor allem nicht innerhalb der Europäischen Union.
Frau Kneißl, ich bedanke mich ganz herzlich für das informative Gespräch wieder einmal. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ich wünsche Ihnen auch einen angenehmen Einzug. Ja. Und frohes Schaffen. Danke. Auf jeden Fall.
Vielen Dank. Danke sehr. Alles Gute. Danke. Ciao.
Das waren die Funkquellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.